Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 369.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute aus Freiburg im Breisgau. Wir befinden uns in der trinationalen Metropolregion Oberrhein. Ein Stück Frankreich ist dabei, ein Stück von der Schweiz und ein Stück Deutschland und mittendrin Freiburg im Breisgau mit etwa 220.000 Einwohnern und einer bewegten, fast tausendjährigen Geschichte. Die Stadt hat einen grünen Oberbürgermeister und nennt sich heute gern Öko-Hauptstadt Deutschlands. Freiburg ist nicht nur eine alte Stadt. Nach aufwendigen Umbauarbeiten wurde Anfang des Jahres beispielsweise das neue Augustinermuseum eröffnet, sondern ist gleichzeitig eine junge Stadt mit engagierten jungen Leuten. Die Deutschlandrundfahrt mit Nana Brink.
Wir befinden uns im historischen Peterhofkeller. Diese Sendung will Ihnen Freiburg nahebringen. Vor allem auch die Musikstadt. Neben mir steht jetzt Bernhard Wulff, Professor hier an der Musikhochschule in Freiburg.
Wenn Sie hier in Freiburg am Münsterplatz Ihr Pferd besteigen würden und dann geradeswegs nach Osten reiten, dann kommen Sie zum Beispiel direkt ins Herz der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Es gibt dort ein fantastisches Musikfestival. Freiburger Musiker haben mitgewirkt, dass das Festival sich wunderbar entwickelte. Und umgekehrt sind dann eben auch mongolische Künstler auf diesem 48. Breitengrad nach Freiburg gekommen. Seit 12 Jahren bin ich dort im Kulturbereich tätig. Und haben wir dann vor ein paar Jahren auch hier in Freiburg ein mongolisches Kulturzentrum errichtet. Das ist ein kleines Kulturzentrum in der Schwarzwaldstraße. Es ist fast so klein wie ein Käsegeschäft. Aber weil es das einzige in Europa ist, ist es auch gleichzeitig das größte. Das Musikleben in der Stadt Ulaanbaatar ist von erstaunlicher Vielfältigkeit. Es gibt ein Opernhaus, dort wird etwas Ähnliches gespielt, wie hier auch hier in den Opernhäusern. Das reicht von Don Giovanni bis Carmen. Und drei Symphonieorchester.
Aber jetzt bleiben wir noch ein bisschen in Freiburg.
Freiburg ist eine ganz wichtige Chorstadt. Es gibt so fantastisch viele Chöre hier. Allein 15 Chöre, die sich nur mit Jazz und Blues und Gospel beschäftigen, aber natürlich große Oratorienchöre. Dann ist Freiburg ein Zentrum der Barockmusik. Es gibt nicht nur das weltberühmte Barockorchester, sondern mindestens noch 10 Ensembles für alte Musik.
Ein ganz anderes Thema. Normalerweise machen wir ja eigentlich nicht Werbung für andere Sender, aber diesmal sind wir gar nicht drum herum gekommen. Nicht nur, weil die Kollegin Kira Urschinger so charmant ist und jung und ein junges Talent, was neben mir steht, sondern weil sie auch Redakteurin ist vom Uniradio. Echo FM heißt es, 88,4. Wir verraten auch noch die Frequenz. Stimmt das?
Ja, 88,4. Also so ein kleines bisschen wie hier befassen wir uns dann mit der Kultur, mit dem universitären Leben, alles, was die Studenten interessieren könnte, beziehungsweise Leute, die in Freiburg leben. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein Universitätsradio erstmal schon da ist, um die Studenten auch zu informieren, natürlich auch die Professoren. Wir kommen um 11 Uhr in die Redaktion und dann wird geplant für die Sendung, die läuft von 16 bis 19 Uhr. Das heißt, zwischen 11 und 16 Uhr ist die Vorbereitung.
Gibt es einen Tipp, wo man als junger Mensch hingehen muss in der Universität, in der jungen Stadt Freiburg?
Heute kann man tatsächlich draußen sein. Da sollte man sich also, wenn man sich in Freiburg noch nicht auskennt, vor allem erstmal wahrscheinlich die Altstadt angucken. Die alten Häuserfassaden sind wirklich schön. Auch eben mit den Bächlen. Ansonsten gibt's so für studentisches Leben, sag ich mal, einen Tipp beispielsweise, dass man auf den Augustinerplatz geht. Wir haben vorher schon kurz gehört, das Augustinermuseum ist dort eröffnet worden. Genau da ist auch der Augustinerplatz. Und da versammeln sich Studenten. Eigentlich jetzt auch ohne Grund und Anlass. Das sind jetzt keine Kneipen, für die ich Werbung machen könnte. Tut mir leid. Aber es ist einfach ein großer Platz. Da sitzen Studenten meistens auf dem Boden und unterhalten sich da.
Kira Urschinger war das vom Studentenradio Echo FM. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, und Wir sind auch leider schon am Ende der Sendung aus Freiburg. Am nächsten Samstag.
WDR 5. Neugier genügt.
Knast oder nicht Knast, das ist eine Entscheidung, die Peter Grasshoff Tag für Tag neu beantworten muss, denn er ist Haftrichter. Das sind die Vertreter des Gerichts, die entscheiden, ob jemand nach Hause gehen darf oder hinter Gitter bleiben muss, wenn er von der Polizei festgenommen wurde. Ein Haftrichter muss sich innerhalb weniger Minuten ein Bild machen, ob von einem zornigen Betrunkenen eine Gefahr ausgeht oder nicht und ob ein schluchzender junger Mann, der seine Unschuld beteuert, lügt oder nicht. Der Haftrichter hat die Macht, Menschen die Freiheit zu nehmen und eine große Verantwortung. Meine WDR5-Kollegin Cornelia Übel hat Peter Grasshoff, den Haftrichter in Dortmund, bei seiner Arbeit begleitet.
Irgendwann muss die Justiz und irgendwann muss ich als Ermittlungsrichter auf sie reagieren. Ja. Wenn sie immer klebrige Finger haben, ich muss sie irgendwann wegsperren. Ich kann gar nicht anders.
Kann ich Ihnen nur zustimmen.
Ja, machen Sie was draus.
Wenn ich auch.
Also Sie sind hier nicht wirklich interessant, dass man Sie als Dauergast hier haben möchte. Der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wird zurückgewiesen, Punkt, Absatz. Derzeit ist der Erlass eines Haftbefehls nicht verhältnismäßig. Punkt. Absatz.
Dortmunder Polizeipräsidium. Oben befinden sich die kargen Zellen des Polizeigewahrsams. Eine Etage darunter hat das Amtsgericht eine Außenstelle eingerichtet, das Büro der Haftrichter. Ein schmuckloser Raum mit 3 Schreibtischen und 2 Computern. Es ist Dienstbeginn für Peter Grasshoff.
Ja, wir sind hier beim Amtsgericht, steht an der Wand. Mein Name ist Grasshoff.
Ein kleiner, schmaler Mann sieht müde und abgekämpft aus. Gerade kommt er aus einer Zelle des Gewahrsams.
Heute Morgen sollen Sie im Westpark ein unverschossenes Fahrrad, zumindest so nach Ihrer Einlassung, entwendet haben. Sie sollen gestern ein Fahrrad versucht haben zu entwenden, in dem der Herr Thiem das Fahrrad...
2 Fahrraddiebstähle und ein paar andere Kleinigkeiten. Eigentlich Bagatelldelikte. Doch der Staatsanwalt will den Beschuldigten bis zu seiner Gerichtsverhandlung hinter Schloss und Riegel halten. Richter Grasshoff muss nun entscheiden, ob die Untersuchungshaft angemessen ist. Grasshoff...
Was einfach gegen Sie spricht, dass Sie halt mit dieser doch erheblichen Freiheitsstrafe, die zur Verstreckung ansteht, weiterhin erheblich aufgefallen sind. Ne?
Wer noch eine Haftstrafe offen hat und trotzdem weiter klaut, gilt als Wiederholungstäter. Grasshoff ordnet die Haft an. Der Beschuldigte protestiert nicht mal, er scheint eher erleichtert.
In der letzten Zeit hat sich so viel angesammelt an Straftaten und so. Ich habe mein Leben einfach nicht mehr im Griff.
Okay, danke.
Das ist vielleicht das Beste, was mir jetzt passieren kann. Mein Hauptproblem sind die verdammten Drogen, dass ich da nicht von loskomme.
Haben Sie Entzugserscheinungen?
Bitte?
Haben Sie Entzugserscheinungen?
Ja, aber ja.
Ich habe Entzugserscheinungen, um bitte dem Amtsarzt vorgeführt zu werden. Punkt Absatz. Haben Sie Hepatitis C?
Hepatitis C habe ich.
Eigentlich müssen Sie über eine Therapie mal nachdenken, weil das passiert. Ne? Haben Sie schon mal eine gemacht?
Ja, ich hab mal eine angefangen. Ein einziges Mal angefangen, aber intensiv drum gekümmert habe ich mich nie drum. Vielleicht mache ich es diesmal.
Wollen Sie nicht?
Ja, bisher wollte ich nicht.
Mann, 49 Jahre sind Sie alt, ne?
Ja.
Das ist viel zu alt.
Ja, das ist normalerweise ist das auch eine Alltagsfrage. Viele Therapien machen bis 35, maximal 30, 35. Und das ist so gut wie unmöglich, überhaupt noch was zu bekommen dann.
Naja.
Gut.
Ja, dann sind wir eigentlich durch.
Meine Frage ist jetzt die Vollstreckung des Haftbefehls. Ist das jetzt der Strafhaftbefehl, wo ich für sowieso reingehe? Wird der jetzt vollzogen oder ist das wieder ein Urhaftbefehl? Also, ist das wieder so ein Durcheinander? Mir wäre wirklich lieb, wenn ich direkt in Strafhaft gehen könnte. Ich hatte das nämlich schon mal mit Überhaft und Urhaft und Strafhaft und so ein Kuddelmuddel.
Richter Grasshoff zeigt Verständnis für den notorischen Dieb, der Ordnung wenigstens in seine diversen Haftstrafen bringen will. Er sorgt dafür, dass der Mann nicht erst in Untersuchungshaft kommt, sondern sofort die anstehende Haftstrafe antreten kann.
Sie müssen bitte unterschreiben, da wo die beiden Kreuze sich befinden, einmal auf der Seite 1 und dann auf der Seite 2. Ja, dann würde ich Sie mitnehmen und abgeben.
Okay.
Seit 20 Jahren ist Peter Grashoff schon als Ermittlungsrichter und damit eben auch als Haftrichter tätig. Seine Aufgabe ist es, Staatsanwaltschaft und Polizei genau auf die Finger zu schauen, wenn die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte außer Kraft setzen wollen. Wenn also im Zuge von Ermittlungen Wohnungen durchsucht oder Briefe geöffnet werden, muss dies vom Ermittlungsrichter genehmigt sein. Erst recht gilt das, wenn ein Mensch eingesperrt werden soll, wenn ihm die Freiheit genommen wird. Der Freiheitsentzug muss unverzüglich durch einen Richter angeordnet werden. So steht es im Gesetz. Wenn Staatsanwälte einen Beschuldigten noch vor seiner Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft nehmen wollen, muss auch dies von einem Richter genehmigt werden. Das gehört zu Grashoffs Aufgaben. Seine Aufgabe ist es nicht, die Menschen schon zu verurteilen.
Der Ermittlungsrichter hat nur die Aufgabe, das Verfahren in der Hauptverhandlung zu sichern und sicherzustellen, dass die Person dann im Verfahren zur Verfügung steht. Ich prüfe also neben dem Tatverdacht dann als Haftgründe die Fluchtgefahr, die Wiederholungsgefahr oder die Verdunklungsgefahr, die rechtfertigt, die Freiheit zu entziehen. Und mitnichten gehe ich schon vorweg dazu über, die Sache so weit zu würdigen, zu sagen, wir fangen am besten schon die Strafverstreckung an. Das ist nicht der Fall. Wenn ich also die Fluchtgefahr eines Menschen nicht bejahe und diese Person zur Verfügung steht und einen festen Wohnsitz hat, der hat eine feste Arbeit und es bestehen keine Zweifel daran, dass diese Person zum Hauptverhandlungstermin erscheinen wird, dann gibt es keinen Grund, sie einzusperren.
Peter Grashoff studiert die nächste Akte. Die 50 Lebensjahre sieht man ihm nicht an, den Richter übrigens auch nicht. Grashoff, passionierter Sportler und Werder Bremen-Fan, sitzt im kurzärmeligen T-Shirt am Schreibtisch und begrüßt jetzt den Staatsanwalt Henna Kruse. Der will dabei sein, wenn die Anhörung der nächsten Beschuldigten stattfindet. Der Fall ist bizarr. Eine junge Muslima soll einen Brand gelegt haben in der Studentenbude ihres Ex-Freundes. Der Staatsanwalt will, dass die junge Frau in Untersuchungshaft kommt. Er erläutert Grashoff, welche Hinweise vorliegen, die Studentin belasten.
Also was gegen sie spricht, sie soll zwei Tage vorher zu der vermeintlich neuen Freundin ihres Ex-Partners gesagt haben, sie macht sein Leben zur Hölle und sie fackelt seine Bude ab.
Hat sie angekündigt.
Und dann ist noch dazu gekommen, dass man in ihrer Wohnung gefunden hat zwei Handys, die er als gestohlen gemeldet hat. Die müssen halt im Zuge der Brandlegung
entwendet worden sein.
Mhm. Das hat man bei ihr gefunden. Und und dann sind Handys bei ihr gefunden worden, also die sie quasi genutzt hat. Und daraus ergibt sich, dass eins der Handy zur Brandentstehungszeit in Dortmund war. Also ungefähr da, wo, also an der Uni. Da, wo das halt auch passiert ist. Ne? Mhm. Gesehen worden ist sie nicht.
Habe ich verstanden.
Dass es eine vorsätzliche Brandstiftung war, ist klar. An vier Stellen ist ein Brand gelegt worden da in dem Brandsachverständige sagt wie immer brandgefährlich alles.
Klar. Das Feuer ist dann, hatte gelöscht worden oder war
unfair? Ja, die Mitbewohner da in dem Wohnheim haben relativ schnell Rauch festgestellt und ist gelöscht worden. Weiß ich jetzt nicht genau.
Dann wird die vermeintliche Brandstifterin vorgeführt. Sie hat die Tat bislang abgestritten. Jetzt sitzt sie vor Grashoff und macht ein aufmerksames Gesicht. Während ihr Rechtsanwalt versucht, Richter Grashoff die Untersuchungshaft auszureden, hört sie interessiert zu, wie eine gelehrige Schülerin, deren Lehrer darüber beratschlagen, welcher Leistungskurs für sie der beste ist.
Das ist für Ihre Unterlagen.
Als der Richter ihr dann erklärt, dass sie nun ins Untersuchungsgefängnis kommt, beginnt die Frau lautlos zu weinen. Erst jetzt scheint ihr klar zu werden, was die Behörden ihr vorwerfen.
Ich habe jetzt gegen die Beschuldigte einen Haftbefehl erlassen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Sie hat eine Wohnung in Brand gesetzt und damit in Kauf genommen, dass auf die Nachbarwohnung, in der sich Personen befinden, das Feuer übergreift und durch dieses Feuer in der Nachbarwohnung die jeweilig dort lebenden Personen in die Gefahr geraten, zu Tode zu kommen. Und auf diesen Tatbestand steht eine erhebliche Straferwartung. In Verbindung mit ihrer persönlichen Situation ist bei dieser Konstellation eine Fluchtgefahr anzunehmen, die das Risiko einfach nicht widerlegen lässt, dass sie sich für das Hauptverfahren entzieht.
Die Frau wird zurück in ihre Zelle gebracht. Bis der Abtransport ins Frauenuntersuchungsgefängnis organisiert ist, bleibt sie im Polizeigewahrsam. Auf dem gleichen Flur wie ein Mann, den die Polizei heute noch in die Psychiatrie einliefern muss. Einige Tage später. Richter Grashoff ist unterwegs zu einem Ortstermin im Dortmunder Klinikum Nord. Er telefoniert mit dem Staatsanwalt.
Henna, ich bin auf dem Wege.
Vor 16 Stunden hat in Dortmund ein Mann seine Ehefrau mit Messerstichen getötet. Danach hat er sich selbst die Pulsadern aufgeschnitten. Richter Grashoff bringt ihm den Haftbefehl nun ins Krankenhaus. Persönlich. Obwohl der Sachverhalt eindeutig ist, der Mann hat bereits gestanden.
Ist es das Gebot, durch persönliche Anhörung sich ein eigenes Bild von dem Beschuldigten zu machen, um dann tatsächlich auch jeden Einzelfall individuell entscheiden zu können?
Auch der Staatsanwalt ist nun da. Es ist wieder Henna Kruse. Er hat Grashoff die Fallakte in die Hand gedrückt. Jetzt warten beide auf die Gerichtsprotokollantin. Grashoff nutzt die Zeit und liest die Akte.
Was hat er in der Anhörung gesagt?
Streit. Längere Zeit schon. Und an dem Tag hätte sie ihm gesagt, dass sie ihn nicht mehr liebt. Und er hatte sowieso immer den Verdacht, dass er ein Verhältnis hat mit dem Nachbarn.
Dann ist es soweit. Die Anhörung findet am Krankenbett auf der Intensivstation statt. Draußen vor der Tür stehen zwei bewaffnete Polizisten. Mit verbundenen Handgelenken liegt der etwa 50-Jährige, ein korpulenter Mann mit blondem Schnäuzer, im Bett und stöhnt. Richter Grashoff steht am Fußende des Bettes und befragt ihn. Die Tränen des Täters, der immer wieder versichert, wie sehr er die Frau geliebt hat, die er gestern umgebracht hat, berühren Richter Grashoff nicht. Unerbittlich fragt er weiter, wie oft er zugestochen habe und wie, von oben oder von unten, woher das Messer kam und wann er die Söhne angerufen hat, um ihnen am Telefon zu sagen, dass er ihre Mutter umgebracht hat. Schweigend folgt Staatsanwalt Kruse der Anhörung. Mitgefühl mit dem Täter, der bislang noch nie polizeilich aufgefallen ist, hat auch er nicht.
Ja, das ist hinterher die Verdrängung immer. Es sagt ja keiner, dass er jemanden töten wollte. Es wird dann immer schön geredet, teilweise auch die Schuld noch. Oder jedenfalls den anders wird dem anderen zugeschrieben, war jetzt hier ja auch so. Ne? Und man hat es ganz selten, dass der Täter auch nach der Tat wirklich sagt, ich wollte töten und bin auch froh, dass es so passiert ist. Das ist natürlich ganz selten.
Nach einer Dreiviertelstunde ist die Anhörung vorbei. Vor dem Krankenzimmer beziehen die beiden Polizisten wieder Stellung. Auch Richter Grashoff muss noch arbeiten. Bis 9 Uhr abends hat er Bereitschaftsdienst. Er nennt sich gern den Super-Eildienstrichter von Dortmund. Denn nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen Gerichte zwar nicht rund um die Uhr, aber von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends einen Ermittlungsrichter bereitstellen. So kann es passieren, dass Grashoff mit seiner Familie beim Abendbrot sitzt und das Handy klingelt. Dann brauchen Staatsanwaltschaft oder Polizei wieder sein richterliches Okay für eine Wohnungsdurchsuchung oder einen Freiheitsentzug. Heute kommt der Anruf um 8:30 abends. Die Polizei hat einen Mann eingesperrt, der alkoholisiert einen Freund mit dem Messer bedroht haben soll. Die Polizei möchte ihn nach dem Polizeigesetz so lange festhalten, bis er wieder ausgenüchtert ist. Richter Grashoff ist zurück im Polizeipräsidium.
Muss ich, so wie von der Polizei beantragt, Sie in Gewahrsam nehmen zur Verhinderung weiterer Straftaten, weil Sie möglicherweise ständig andere Leute mit dem Messer bedrohen?
Ich kann mich an dieser Situation wirklich nicht erinnern. Das ist nicht meine Art. Das weiß der Horst auch ganz genau. Ich würde niemals zu einer Waffe greifen. Niemals.
Glauben Sie, das ist nun böswillig erfunden worden, um Ihnen zu schaden? Oder haben Sie vielleicht so viel Alkohol getrunken, dass Sie es nicht mehr erinnern können?
Ich weiß es hundertprozentig, ich würde niemals zu einer Waffe greifen. Niemals.
Nun steht das hier aber, ne?
Also ich hasse Tatwerkzeuge. Ja, das gibt's bei mir nicht.
Na, warum gehen Sie denn nicht, wenn er sie rausschmeißt?
Bitte?
Warum gehen Sie denn nicht, wenn er sie rausschmeißt?
Ja, das sind so Prinzipien, sind das.
193 Euro hat der Mann vom Sozialamt ausgezahlt bekommen. Mit dem Geld hat er eingekauft und den Kühlschrank seines Freundes Horst gefüllt. Der aber wollte nicht mit ihm feiern, sondern hat versucht, ihn aus der Wohnung zu schmeißen. Richter Grashoff würde den Mann jetzt entlassen. Er braucht aber noch ein paar Sicherheiten.
Ich muss jetzt mir darüber einen Eindruck verschaffen, ob diese Situation so weit geregelt ist, statt hier am besten, ich sag's mal so in Ihrer Sprache, oder wie auch immer, dem auf die Nase haue, solange bis das Geld rausrückt. Das kann nicht funktionieren.
Wir sind Freunde, wir helfen uns gegeneinander.
Das ist doch prima.
So, und es hat immer alles wunderbar funktioniert, bis dann was anderes passiert ist. Sie hat mit meiner Freundin ausgespannt.
Jetzt wird die Motivlage menschlich gesehen unübersichtlich. Richter Grassoff aber behält den Überblick.
Hören Sie es mir kurz. Ich kann Ihnen sagen, das kann ich verstehen. Ich hätte auch einen dicken Hals, wenn ich irgendwelchen Leuten...
Man wird nur ausgenutzt.
Und ich sage, ja, verpiss dich. Finde ich auch scheiße. Aber was ich da machen würde, das war das letzte Mal. Das passiert nicht mehr. Da würde ich meine Lehre draus ziehen.
Aber ich
würde Ihnen also sagen, wenn das der Horst mit mir machen würde, dann wäre es das letzte Mal.
Herr Richter, Sie kennen mich nicht. Ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch.
Und jetzt sind Sie doch nach Ihrer Auffassung beschissen worden, oder?
Nicht nur einmal.
Ich wie auch uns noch beschissen werden.
Ich weiß es nicht. Solange, bis ich mich selber unter der Erde bringe.
Blödsinn. Ich möchte von Ihnen jetzt eigentlich nur wissen, dass Sie in Zukunft mit dem Horst klarkommen. Entweder gehen Sie zu Horst gar nicht mehr hin.
Nee, da gehe ich auch.
Oder ich möchte eigentlich klar wissen, dass in Zukunft nicht mehr ständig die Polizei da auflaufen muss. Lösen Sie die Dinge anders.
Ich habe anderes in meinem Leben vor, ich möchte jetzt vernünftig werden, alles drum und dran. Deswegen habe ich das mit der gesetzlichen Betreuung, alles drum und dran.
Wissen Sie, ich muss auch nicht immer hier um 8:30 kommen und mir Ihre Geschichten anhören. Das ist nicht so wichtig, dass ich jetzt wirklich darauf verzichten könnte.
Das wäre mir auch ganz lieb, wenn Sie mich jetzt entlassen würden.
Ja, aber da muss ich aber davon sicher ausgehen, dass Sie da auch so weit rausgelernt haben, dass das nicht gleich wieder haben.
Hundertprozentig können Sie sich drauf
verlassen. Wo gehen Sie denn gleich hin?
Nach Hause bei mir.
So, das heißt, Horst ist heute ausgeblendet.
Horst ist ausgeblendet.
Wenn ich heute nochmal einen Anruf kriege, dass Sie wieder bei Horst aufgelaufen sind, oder finden Sie es oben toll? Möchten Sie oben gerne länger bleiben? Muss nicht sein, oder?
Es gibt schönere Plätze.
Der Richter, so scheint es, hat sein Ziel erreicht. Heute Abend wird ihn kein Polizeibeamter mehr anrufen, weil zwei Trinker sich wieder an die Kehle gehen. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jetzt beschwert sich der Mann, dass er wegen solcher Lappalien festgenommen wurde.
Ich bin doch gekommen, habe mir jetzt Ihre Sache angehört, oder?
Ja.
Seien Sie doch froh, dass das Gericht sich die Mühe macht, über Ihre Freiheitsentziehung so zügig zu entscheiden und sich ein eigenes Urteil zu bilden und bereit ist, auf Ihre jetzige Erklärung, dass Sie jetzt Frieden geben werden, bereit ist einzugehen und das auch so sieht für Sie. Das ist doch schon mal eine Sache, die Sie da auch gewinnend erreichen konnten, oder?
Ich werde jetzt wollen das machen, wenn ich nach Hause komme. Ich ziehe einen Stecker von dem Telefon raus, ich mache mein Handy aus.
Wenn Sie mir jetzt erzählen, Sie nehmen dieses Leben, werde ich Sie gleich einweisen lassen.
Um Gottes Willen.
Haben Sie nicht gesagt, ne?
Nein.
Richter Grassoff muss trotzdem noch das Protokoll fertigstellen. Die Gerichtsprotokollanten haben nämlich schon Feierabend.
Jetzt will ich jedoch nur noch nach Hause und werde heute bestimmt den Horst ausblenden. Ist das richtig so?
Ja, genau.
Aus dem Alltag eines Haftrichters. Sie hörten ein Stück von Cornelia Übel für WDR 5.
Deutschlandfunk, 8:35, die Verkehrslage. Zurzeit liegen uns keine Meldungen vor. Hören Sie nun am Sonntagmorgen eine Sendung der katholischen Kirche mit dem Titel »Kein Tag wie jeder andere – Warum man den Sonntag heiligen soll« von Sabine Schleiden-Hecking.
Kirchenglocken und Gemeindegesang, das ist der Klang vom Sonntag. Der Tag in der Woche, der anders ist als alle anderen Wochentage. Am nächsten Donnerstag jährt sich der Tag, an dem der Sonntag in die offizielle Geschichtsschreibung eingegangen ist. Vor 1690 Jahren, nämlich am 3. März 321, erklärte der römische Kaiser Konstantin den Sonntag zum wöchentlichen Feiertag. Die Allianz für den freien Sonntag verleiht dem 3. März eine ganz eigene Aktualität. Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas wie Österreich oder Polen diese Initiative. Das Motto heißt Ruhe bewahren. Bei uns machen sich die katholische und evangelische Kirche, Verbände wie die katholische Arbeitnehmerbewegung und Gewerkschaften wie Verdi stark für den Sonntag. In immer mehr Bundesländern, aber auch Städten, werden regionale Allianzen gegründet. Sie setzen sich dafür ein, dass der Sonntag, wie es im Grundgesetz festgelegt ist, der Tag der Arbeitsruhe bleibt. Immer häufiger muss der Sonntag bei vielen Menschen inzwischen ein Tag wie jeder andere sein. Immer mehr müssen sonntags regelmäßig arbeiten. Gemeinsame Freizeit mit und in der Familie, das droht ein rares Gut zu werden. Mindestens 11 Millionen arbeiten in Deutschland mittlerweile an Sonn- und Feiertagen. Mindestens die Hälfte muss das regelmäßig oder sogar ständig tun. Insbesondere die Beschäftigten im Einzelhandel leiden unter den verkaufsoffenen Sonntagen. Seit Jahren steigt der Prozentsatz derjenigen, die auch sonntags hinter der Ladentheke stehen müssen. Sie sollen der Kundschaft eine besondere Erholung garantieren, wie es in einer Werbung des Einzelhandels in Aachen heißt. Wer unter der Woche ständig im Stress ist, der hat sich eine Auszeit verdient. Beim verkaufsoffenen Sonntag in der Aachener Innenstadt können gestresste Menschen endlich mal ganz in Ruhe einkaufen gehen. In vielen Bundesländern ist das Ladenschlussgesetz so geändert worden, dass es im Ermessen der Kommunen liegt, was sie zulassen und was nicht. Was sagen Lenny und Henrike von der Grundschule Walser Quartier in Aachen, die Bäuerin Gabi Dückers, der Journalist Alfred Herrchenbach, die Soziologin Ingrid Leifgen. Sie alle haben ihren ganz eigenen Bezug zum Sonntag.
Muss man nicht in die Schule gehen, also Sonntag ist für mich ein Tag, wo ich frei habe und tun kann, was ich will erstmal.
Also meistens gehen wir wandern oder wir machen Spielen, halt Spiele, ja. Also mir macht's Spaß. Weil man ist froh, dass man eine Familie hat und ich finde auch, weil wir machen in der Woche halt wenig zusammen, weil meine Schwester halt länger Schule hat und mein Vater kommt immer erst abends zurück von der Arbeit und dann macht man halt nochmal mehr zusammen.
In einem bäuerlichen Haushalt ist der Sonntag fast ein Tag wie jeder andere. Aber Bäuerin Gabi Dückers kennt es nicht anders und will es auch nicht anders haben. Für sie ist es schön, dass am Sonntag auch die Kinder mithelfen und die Familie alles zusammen macht.
Ja, wir stehen mit der ganzen Familie sonntags um 5:30 auf. Dann gehen wir zusammen in den Stall, also das heißt Kühe melken, Hühner füttern, Eier aufheben. Dann gut zweieinhalb Stunden, dann gehen wir rein, duschen, frühstücken mit der ganzen Familie. Das ist immer sehr schön für uns. Dann gehen wir zur Kirche, dann fahren wir zum Friedhof, mal ein Eis essen, mal spazieren. Dann wird das Mittagessen zubereitet, wir essen gemeinsam. Und im Nachmittag hat jeder was ein bisschen Zeit zur freien Verfügung. Und um 17 Uhr fangen wir wieder mit den Stallarbeiten an.
Bei Alfred Herrchenbach ist das anders. Für den Chefredakteur einer katholischen Zeitschrift ist der Sonntag wirklich frei.
Der Sonntag ist so, ja, so herausgehoben aus der Woche. Das habe ich eigentlich schon in meiner Kindheit so erlebt. Am Sonntag hast du andere Klamotten anziehen müssen, sage ich jetzt mal als Kind. Also es stand nicht in dem Ermessen des Kindes, also mein Ermessen, was ich da anziehe. Es gab einen Braten, die Wohnung roch anders. Es war irgendwie feierlich.
Die Soziologin Ingrid Leifgen erinnert sich an die Sonntage ihrer Kindheit in den 60er Jahren.
Also das Netteste waren, glaube ich, war noch der Kirchgang morgens, weil wir da, damals waren wir ja getrennt in Kinder- und Erwachsenenbänke. Und da saßen wir dann in einem Pulk von Kindern und haben dann auch heimlich schon mal ein bisschen Blödsinn gemacht und sowas. Das war eigentlich das Netteste am Sonntag. Das gab mitunter auch wieder Ärger hinterher, weil wir doch beobachtet worden waren. Ich bin auch schon mal aus der Bank rausgenommen worden und strafversetzt worden zu den Erwachsenen.
Die redaktionelle Verantwortung hatte die Hörfunkbeauftragte der katholischen Kirche, Silvia Becker. Deutschlandfunk